Ludwig Staudenmayer. Magie als experimentelle Naturwissenschaft. Kapitel 4.1. Das Wesen des Unterbewusstseins.
Die Kenntnis des Unterbewusstseins ist nicht bloß für die Magie, sondern auch für verschiedene andere Wissenschaften, zum Beispiel die Psychologie, von grundlegender Bedeutung. Dementsprechend äußert sich darüber der bekannte Münchner Psychologe Lips. Die Frage des Unterbewusstseins ist weniger eine psychologische Frage als die Frage der Psychologie. In der Psychologie auf das Unbewusste verzichten, heißt auf die Psychologie verzichten. Der Begriff des Unbewussten ist weder hypothetisch noch mystisch, sondern der Ausdruck für Tatsachen. Das Unbewusste ist nicht etwas gelegentlich Hinzutretendes, sondern die allgemeine Basis des psychischen Lebens, und so weiter. Trotzdem besitzt die Wissenschaft bis jetzt keinen eigentlichen Angriffspunkt zum Studium desselben. Ich stelle mir die Sachlage so vor: Vom histologischen Standpunkte aus kann man den menschlichen Körper als ein Aggregat einer ungeheuren Anzahl von Zellen, gewisser Massen von einzelnen Bausteinen betrachten, die verschiedene Struktur und verschiedene Grade der Entwicklung und Ausbildung besitzen. Aber es sind keine toten Bausteine, sondern lebende Zellen der verschiedensten Art, und gerade der menschliche Organismus enthält eine unermessliche Fülle aller möglichen Formen animalischen und höheren psychischen Daseins. Dementsprechend ist es ganz unrichtig, wenn man die Begriffe Empfinden, sich vorstellen und Denken entweder rein theoretisch-philosophisch oder zu sehr materialistisch, im letzteren Falle als bloßes mechanisches Erregen von Zellreihen der Hirnrinde auffasst, die bei einer Vorstellung und beim Nachdenken durch die psychische Tätigkeit des bewussten Ich erregten Zellen und Zellkomplexe der Hirnrinde sind vielmehr ebenfalls als Lebewesen zu betrachten, welche mehr oder weniger selbstständig psychisch tätig sein können, dem bewussten Ich gewissermaßen als Mitarbeiter und Detailberater zur Seite stehen und mit ihm psychisch zusammenarbeiten. Wenn ich zum Beispiel an einen Herrscher denke oder an irgendetwas Hoheitliches, Vornehmes, Nobles oder überhaupt etwas Besseres, dann interessieren sich für dieses Thema vor allem diejenigen Zellen und Zentren, welche bei meiner Personifikation, Hoheit, die Hauptrolle spielen. Sie greifen darum sofort auch selber aktiv in den Gedankengang ein, arbeiten die ihnen suggerierte, angenehme Vorstellung weiter aus und geben als Spezialisten auf diesem Gebiet Ratschläge und Auskünfte, so dass mir bei weiterem Nachdenken immer wieder etwas Neues auf diesem Gebiete einfällt, bis ich wieder abschneide und an etwas anderes von anderer Gefühlsnuance denke, das hauptsächlich wieder andere psychische Zentren beschäftigt. Sie besitzen also, wenn auch für bestimmte einseitige Zwecke ausgebildet und ein für allemal an einen bestimmten Platz im Organismus verwiesen, doch eine gewisse Sonderexistenz und haben, wegen ihrer einseitigen Stellung und Aufgabe, ein gewisses Sondergedächtnis, das dem bewussten Ich weniger leicht zugänglich ist. Sie verfolgen auch unter Umständen Sonderinteressen, die mit denjenigen des bewussten Ich durchaus nicht immer übereinzustimmen brauchen. Sie wollen zum Beispiel Hoheit, Kind, Teufel aber ohne Höllenqualen sein, aber nicht Staudenmayer oder zu ihm gehören. Weil verschiedene Affekte fähig, erlangen sie oft namentlich bei nervösen Naturen einen bedeutenden Einfluss auf die Gemütsstimmungen und die ganze Lebens- und Handlungsweise des Menschen. Da sie imstande sind, etwas zu lernen, können sie sich, wie bei mir, schließlich zu förmlichen intelligenten Teilwesen entwickeln, mit denen man ernstlich rechnen muss. Die psychischen Fähigkeiten und Tätigkeiten dieser in der Rangordnung unmittelbar nach dem bewussten Ich folgenden höheren Zentren der Hirnrinde im Wesentlichen Wohlflexis-Assoziationszentren bilden den Hauptsitz des sogenannten Unbewussten oder Unterbewusstseins. Sie sind die bei normalen Menschen stummen Berater des bewussten Ich. Doch möchte ich gleich hier schon bemerken, dass eine scharfe Grenze weder nach oben noch nach unten zu ziehen ist. Je einseitiger und untergeordneter die Stellung solcher Zentren ist, desto niedriger ist ihre psychische Tätigkeit und desto geringer im Allgemeinen ihr psychischer Einfluss. Näheres darüber Seite 90. Dass die Hoheit bei mir zeitweilig durchaus selbstständig denken kann, beweist zur Evidenz zum Beispiel die folgende Tatsache: Als ich eine Stadt wiederholt besichtigt hatte, wurde ich von Hoheit aufgefordert, dieselbe wieder einmal zu besuchen. Auf meine Bemerkung, es sei das nicht mehr nötig, da ich das Wichtigste schon gesehen hätte, erfolgte die Frage: Weißt du wirklich nichts Wichtiges mehr? Ich besann mich und erwiderte: Nein. Jetzt kam die mich völlig überraschende, aber für Hoheit sehr charakteristische Antwort: die Residenz. Bald darauf entsprach ich dem Wunsche und besichtigte dieselbe. Wie weit die Denkfähigkeit und der psychische Einfluss einzelner meiner Personifikationen öfters reicht, ergibt sich auch daraus, dass sie mich nicht selten heimlich auszufragen und mir ihre Ideen aufzudrängen suchen. Sie wollen zum Beispiel wissen, was ich alles am kommenden Tage zu tun gedenke. Sie wünschen, dass ich einen größeren Spaziergang oder gar einen Ausflug mache und geben sich gleichzeitig Mühe, mich in ihrem Sinne zu beeinflussen. Mit einem Male fange ich nun an nachzudenken, morgen muss ich das und das tun. Vielleicht ist es wieder einmal angezeigt, einen größeren Spaziergang zu machen. Das Wetter wird voraussichtlich günstig und außerdem habe ich Zeit dazu. Sehr häufig spreche ich dabei, ohne es zu wollen und näher zu beachten, halluzinatorisch leise das Gedachte mit, so dass sie es hören können und sicherer wissen, wie sie daran sind. Wenn ich nun aber in einem solchen Falle ebenfalls heimlich horche, vernehme ich häufig diese oder jene wohlbekannte Stimme irgendeiner Personifikation, die dann leises halluzinatorisches Sprechen ebenfalls nicht unterdrücken kann und erkenne, dass der ganze Ideengang mir von ihr suggeriert wurde und dass zum guten Teil das ganze Nachdenken eine Art stummen Zwiegesprächs und hin und her Fragens zwischen mir und ihr sowie noch anderweitigen unwillkürlich in die Diskussion hereingezogenen Personifikationen und nicht personifizierten Zentren darstellte. Ganz deutlich kann ich auch oft beobachten, wie zwei oder mehrere Personifikationen zusammenhelfen, um mich zu unterstützen, oder wie sie sich untereinander heimlich zu verständigen suchen, um mich, den Alten, das ist der Spitzname, welchen sie mir aufgebracht haben und auch regelmäßig gebrauchen, zu bekämpfen und zu ärgern bis zu einem gewissen Grade, ähnlich wie in einem komplizierten Netz von Telegrafenstationen zwei oder mehrere Telegraphisten ohne Wissen der übrigen zusammenarbeiten können, oder aber auch, wie sie sich gegenseitig bekämpfen und beschimpfen. Allerdings sind in solchen Fällen die Personifikationen durchaus unvollständig. Meist höre ich abwechselnd nur zwei oder mehrere bekannte Stimmen, zum Beispiel eine Kinderstimme und diejenige der Hoheit, während Gesichts- und sonstige Halluzinationen zurücktreten, oder ich sehe eine Gestalt, während ich ihre Stimme innerlich, also nicht vom optischen Bilde ausgehend, vernehme, offenbar weil für eine vollständige Personifikation die Mitwirkung einer größeren Anzahl von niederen Zentren und Organen erforderlich ist, die aber gerade anderweitig in Anspruch genommen sind. Dementsprechend wechselt auch unverkennbar ihre Intelligenz ganz außerordentlich, indem ihnen gewisse Assoziationen zeitweilig erschwert oder unmöglich sind, namentlich wenn ich bei lebhaftem Nachdenken ausgedehnte Hirngebiete für meine eigenen Zwecke verwende. Selbst das bewusste Ich ist ja auch nicht immer gleich gut denkfähig. Dass der normale Mensch, bei welchem allerdings ihr Einfluss und ihre Selbstständigkeit nicht so groß ist wie bei mir und bei welchem sie namentlich nicht halluzinatorisch reden können, von der psychischen Tätigkeit der Zentren seines Unterbewusstseins für gewöhnlich nicht so evidentes und ich möchte beinahe sagen, handgreifliches erfährt, beweist nichts gegen meine Behauptungen. Wenn die Verdauung, die Verteilung des Blutes im Körper, kurz, wenn eine Anzahl niederer Funktionen, ja selbst die künstlerische Formierung der Organe und der ganzen Körpergestalt nach einheitlichem Plane, sowie die dauernde Erhaltung derselben gegenüber äußeren und inneren Einflüssen und Widerständen fast oder ganz unabhängig vom Mitwissen und Mitarbeiten des bewussten Ich sich vollziehen, warum sollten nicht auch anderweitige psychophysische und schließlich selbst rein psychische Funktionen einfacherer Art ohne unser Wissen sich vollziehen können? Freilich wird unter den Millionen die einzelne Zelle keine besondere Rolle spielen. Aber schon rein histologisch und anatomisch betrachtet hat nicht bloß der gesamte Körper im Allgemeinen, sondern auch jeder Teil desselben, speziell in unserem Falle die Hirnrinde, eine gesetzmäßige Struktur. Sie ist durchaus kein einheitliches, gleichartiges Zellenaggregat, es lassen sich vielmehr bestimmte Bezirke unterscheiden. Die Angehörigen eines Bezirkes, die man gewöhnlich zusammen als ein Nervenzentrum oder auch Nervenfeld bezeichnet, werden annähernd gleichartige Eindrücke empfangen und infolgedessen durch gemeinsames Empfinden, Fühlen und Wollen eine größere spezifische Rolle spielen. Da wir ferner beim Denken hauptsächlich immer wieder mit gleichen oder verwandten Vorstellungen operieren, ist die Möglichkeit gegeben, dass die bei einer bestimmten Vorstellungsreihe in Tätigkeit tretenden Zellen und Zellkomplexe sich mit der Zeit daran gewöhnen, gemeinsam zu arbeiten, selbst wenn sie anatomisch und histologisch in keiner unmittelbaren Beziehung zueinander stehen. Dieses Zusammenarbeiten wird begünstigt, wenn es sich um besonders angenehme oder sonst wie tief ergreifende Vorstellungen handelt. Wie das bewusste Ich immer wieder gerne an eine liebe Person, ein schönes Gemälde, eine schöne Gegend und so weiter denkt, so auch die Zentren des Unterbewusstseins. Als ich mich einmal im Schafenhören übte, sagte zu mir eine innere Stimme, wenn du dann Gehör üben willst, musst du Musik anhören, sonst ist es zu langweilig. Wenn man nun noch berücksichtigt, dass, wie bereits es 33 angegeben, selbst die besonders emanzipierten und ausgebildeten Zentren meines Unterbewusstseins im Allgemeinen nicht die Fähigkeit besitzen, Wirklichkeit, objektive Wahrnehmung und bloße Vorstellung voneinander zu unterscheiden und sich infolgedessen gleich für die Person halten und deren Rolle im Ernste spielen, an welche ich oder sie tatsächlich nur denken, wird es begreiflich, dass sich bei entsprechend veranlagten, die Einsamkeit liebenden Naturen, zum Beispiel den großen Magiern der Vorzeit, ferner bei einseitig pathologisch entwickelten Menschen oder auch infolge planmäßiger Übung, einzelne Vorstellungen zu förmlichen Personifikationen, beziehungsweise, wenn es sich etwa um die Vorstellungen von Tieren oder Pflanzen handelt, zu Individualisationen entwickeln können. Bei verschiedenen Menschen sind dieselben, je nach Veranlagung, Übung und Bildungsgrad, natürlich verschieden, weil an sich eine unendliche Fülle von Vorstellungen und damit eine unbegrenzte Auswahl möglich ist. Wie ich nämlich von außen her die verschiedensten Vorstellungen aufnehmen, wie ich die unendliche Fülle der Außenwelt gewissermaßen in mein Inneres projizieren kann, so kann ich umgekehrt, rein theoretisch gesprochen, alles wieder vermittels des Vorstellungsvermögens innerlich reproduzieren und nach außen projizieren. Ja, die innere Vorstellungswelt ist noch mannigfaltiger, da in derselben die verschiedensten Kombinationen möglich sind, welche die Außenwelt nicht bietet. Je größer aber die Zahl der zugelassenen Vorstellungen ist, desto geringer wird, beim Alltagsmenschen, die Bedeutung und der Einfluss der Einzelnen, desto größer die Verflachung des gesamten Vorstellungslebens. Darum arbeitet auch ein Fachmann in irgendeinem Spezialberufe hauptsächlich nur mit einer beschränkten Anzahl spezifisch einseitiger Vorstellungen, sei es als Gelehrter, Künstler, Musiker und so weiter. Wie sich aus dem bereits früher über meine Hoheit und das Kind angedeuteten ergibt, erfordert auch in der Magie des Unterbewusstseins die tiefere Ausbildung bestimmter Vorstellungen bis zu förmlichen Personifikationen wegen der Verschiedenartigkeit der Anforderungen derselben eine Beschränkung ihrer Zahl. Um meine Ansichten über das tiefere Wesen der verschiedenen Personifikationen und des Unterbewusstseins noch deutlicher zu machen, will ich Folgendes bemerken: Es ist bekannt, dass bei einer Vorstellung jedenfalls eine große Anzahl von Gehirnzellen beteiligt ist, und zwar, selbst wenn es sich etwa um eine scheinbar rein optische handelt, zum Beispiel um diejenige einer Person, nicht bloß solche in den optischen Gebieten des Gehirns, sondern auch noch in verschiedenen anderen. Wenn ich mir aber einen Kaiser, einen König, eine fürstliche Persönlichkeit vorstelle oder überhaupt eine mächtige, vornehme Person, so werden dabei außerdem noch weitere spezifische Nervengebiete, bei verschiedenen Menschen allerdings je nach ihrer Empfindlichkeit verschieden leicht, mehr oder weniger und in verschiedenen Nuancen erregt, nämlich solche, welche der Sitz hoheitlicher und vornehmer Gefühle sind. Ein Kaiser, ein König ist eben keine Person schlechtweg. Wie ich mir nun etwa die magische Personifikation meiner Hoheit denke, will ich durch ein Vergleichsbild aus der Musik erläutern. Bei der Aufführung einer musikalischen Produktion werden verschiedene Töne mit verschiedenen Instrumenten gleichzeitig hervorgebracht. Im einen Moment ertönt diese komplizierte Klangfigur, im nächsten wieder eine andere. Das Bild wechselt also ständig, aber trotzdem hat das ganze Musikstück einen bestimmten allgemeinen Charakter. Ferner können einzelne Musikinstrumente oder einzelne Töne oder sogar gewisse Töne einzelner Musikinstrumente immer wieder eine besondere Rolle spielen. Wenn ich mir nun einen bestimmten Kaiser oder König vorstelle, dann denselben weiter als solchen redend und handelnd, so werden dabei allerdings die verschiedensten Nervenelemente in Erregung kommen, gewissermaßen erklingen, namentlich aber immer wieder die optischen und diejenigen, welche das Hoheitsgefühl vermitteln. Es spielen also in diesem Falle gewisse Gehirnzellen eine besondere Rolle, und wie der optische Sinn an eine Anzahl Zellen und Zellkomplexe gebunden ist, so sind es auch die hoheitlichen und vornehmen Gefühle. Da nun aber die höheren Zentren des Unterbewusstseins, wie bereits Seite 67 und folgende erwähnt, keine toten Instrumente sind, die absolut willenlos vom bewussten Ich gespielt werden, sondern Lebewesen und Intelligenzen. So können sie, namentlich bei besonders veranlagten Menschen, bis zu einem gewissen Grade auch aktiv vorgehen, sich selber in ihr Gebiet einschlagende oder sie überhaupt interessierende Vorstellungen machen und die Gedanken und Vorstellungen des bewussten Ich dadurch beeinflussen, so dass demselben, wie man sich ausdrückt, mit einem Male etwas einfällt, an das es vorher nicht gedacht hat. Das bewusste Ich merkt diese Einmischung des Unterbewusstseins für gewöhnlich gar nicht und empfindet sie durchaus nicht als Zwang, handelt vielmehr häufig dementsprechend, ähnlich wie es auch keinen Zwang empfindet, wenn die Außenwelt ständig sich mit ihren Eindrücken aufdrängt und es zum Weiterdenken und Handeln veranlasst. Erst wenn die Tätigkeit des Unterbewusstseins zu lebhaft und der Einfluss einzelner Zentren desselben zu groß und einseitig wird, so dass sie dem bewussten Ich Zwangsvorstellungen oder gar Zwangshalluzinationen aufdrängen oder dasselbe sonst wie gewaltsam beeinflussen, wird die Sache unangenehm oder direkt pathologisch. Nach meinen Erfahrungen sind die Zentren des Unterbewusstseins auch imstande etwas zu lernen, was nicht unmittelbar in ihr Gebiet einschlägt und sich für andere Dinge zu interessieren, ähnlich wie auch das bewusste Ich nach verschiedenen Richtungen sich weiterentwickeln und ausbilden kann. Aus diesem Grunde ist die Lokalisation der Funktionen bei den höheren Zentren der Hirnrinde nicht scharf zu erkennen und wird darum, offenbar mit Unrecht, von vielen Physiologen überhaupt bestritten. Bei meiner Personifikation Hoheit, übernehmen nun diejenigen Zellen und Zellkomplexe, welche zunächst und vor allem der Sitz der hoheitlichen und vornehmen Gefühle sind, die Führung. Sie haben allmählich auch auf andere Hirn- und Nervenpartien einen größeren Einfluss erlangt, ferner namentlich auf die Muskulatur und können sich dadurch mehr Geltung verschaffen, während sonst bei normalen Menschen nur das bewusste Ich der scheinbar unabhängige Herrscher ist. Analog bilden andere spezifische Hirnzentren den Mittelpunkt und Ausgangspunkt für andere spezifische Personifikationen. Aber die Grenzen sind für die Zentren des Unterbewusstseins doch enger gezogen als für das bewusste Ich. Ihre Stellung ist offenbar keine so allseitige und dominierende im Gehirn. Man kann mit einer tieferen Seite nur mit einem gewissen Zwang und nur bis zu einer gewissen Grenze auch einen höheren Ton hervorbringen, indem man sie stärker spannt, oder mit einer höheren Seite auch einen tieferen Ton, wenn man sie schwächer spannt. Darum erfolgte auf meine Frage, warum die Personifikation Kind, denn immer mit Kinderstimme spreche, obwohl sie doch kein Kind sei, oft die Antwort, wir müssen sprechen wie ein Kind, wir können nicht anders. Mit zunehmender Intelligenz hieß es später, das Sprechen mit anderer Stimme ist nicht so schön. Da mögen wir nicht so gerne mit tun. Das überlassen wir lieber den anderen. Da müssen wir uns zu sehr anstrengen. Auch ist es dann eben keine Kinderstimme mehr, so dass du uns nicht mehr erkennst, wenn wir bei anderen mit tun. In psychischer Beziehung handelt es sich darum bei meinen Personifikationen gewissermaßen um Teilwesen, die, Wirklichkeit und Vorstellung nicht unterscheidend, in einer gewissen Suggestion befangen sind, oder wenigstens hauptsächlich und mit Vorliebe in einer bestimmten einseitigen Vorstellungsreihe sich bewegen und eine bestimmte einseitige Aufgabe im Organismus zu erfüllen haben, im Gegensatz zum bewussten Ich, welches den freien Überblick und die oberste Direktion besitzt und sich allseitig betätigt. Infolgedessen sind die Zentren des Unterbewusstseins im Allgemeinen gewöhnt und bereit, sich in Dingen, die nicht in ihr Spezialgebiet einschlagen, vom bewussten Ich blindlings führen zu lassen. Dadurch wird das Wesen des Hypnotismus, die Handlungsweise der Hypnotisierten und namentlich auch ihre große Suggestibilität, das heißt ihre Bereitwilligkeit, sich vom Hypnotiseur führen zu lassen und die von ihm ausgehenden Anregungen und Vorstellungen ohne nähere Prüfung für Wirklichkeit zu halten und ihnen entsprechend zu handeln, verständlich. Beim Hypnotisierten übernimmt nämlich der Hypnotiseur die Rolle des bewussten Ich desselben, welches selbst mehr oder weniger zurücktritt und lethargisch wird, wach Suggestion oder ganz einschläft und ausgeschaltet wird eigentliche Hypnose, während einzelne Zentren des Unterbewusstseins wach bleiben und jetzt hauptsächlich nur mehr vom Hypnotiseur beeinflusst werden. Leider missbraucht derselbe gerade in öffentlichen Produktionen zur Unterhaltung des Publikums sehr häufig seine Rolle und suggeriert ihnen allen möglichen Unsinn, auf den sie meistens auch eingehen, da ihr sonstiger Führer, eben ihr nunmehr schlafendes Oberbewusstsein nicht in solcher Weise mit ihnen verfährt und sie infolgedessen auf derartige Fälle des Missbrauchs nicht eingeschult sind. Hoheit denkt immer wieder am liebsten an hoheitliche und vornehme Dinge, sucht alle meine Handlungen und Pläne in hoheitlichem Sinne zu beeinflussen und auszulegen, meine ganze Lebensweise und Denkart vornehm zu gestalten. Und wenn sie wirklich nicht Hoheit oder Herrscher sein und sich als solcher im Ernste fühlen kann, so will sie wenigstens als solche denken und mich zum Gleichen veranlassen, und wenn ich zur Wirklichkeit zurückkehre, soll ich mich wenigstens richtig als Professor fühlen, mich meiner errungenen Stellung freuen, standesgemäß leben, essen und trinken und nicht wie ein alter Student immer weiter grübeln und studieren. Um vor lauter Studium den Lebensgenuss gänzlich zu versäumen. Sie will sozusagen allen Dingen eine vornehme Seite abgewinnen und betrachtet alles von der vornehmen Seite aus, übersieht dagegen die anderen Gesichtspunkte. Da also offenbar meine Personifikationen bzw. überhaupt die psychischen Zentren spezifische Aufgaben zu erfüllen haben, wird es begreiflich, dass sie in ihrem Spezialgebiete im Allgemeinen ein größeres Maß von Empfindlichkeit, Feinfühligkeit und Gedächtnistreue besitzen als ich selber und dass ich von den Intelligenteren vieles lernen kann, während es andererseits bedenklich ist, sich nach Art der Mystiker oder der spiritistischen Medien von einer einzelnen Personifikation ausschließlich führen zu lassen, möge sich dieselbe auch für einen Schutzgeist, einen Engel oder selbst für eine Gottheit ausgeben. Dass es sich bei den höher stehenden Komplexen, namentlich wenn sie zu größerer Selbstständigkeit gelangen, schließlich um regelrechte Intelligenzen handelt, beweisen verschiedene anderweitige Tatsachen, zum Beispiel die oft raffinierten Handlungen Geisteskranker, ergibt sich ferner vielfach aus Träumen. Von hervorragenden Dichtern, Mathematikern, Predigern, Rednern ist bekannt, dass sie manchmal im Traume bedeutende Geistesleistungen vollbrachten. Auch im gewöhnlichen Leben übersteigt ausnahmsweise die Leistung im Traume diejenige des wachen Menschen. Ein mir befreundeter Herr, Beamter von unzweifelhafter Glaubwürdigkeit, teilte mir mit, dass er einmal, als er am Gymnasium studierte, abends eine schwierige mathematische Aufgabe, die der Klasse gestellt war, nicht zu lösen vermochte. Über dieselbe nachgrübelnd ging er zu Bett und schlief schließlich ein. Nun träumte ihm eine Lösung derselben. Nach dem Erwachen erinnerte er sich noch daran und schrieb sie auf. Die spätere Kontrolle ergab, dass sie tatsächlich richtig war. Auch ein hiesiger Mathematikprofessor erzählte mir einen ganz ähnlichen Fall aus seinem Leben. Daraus folgt, dass auch bei normalen Menschen einzelne Gehirnpartien unter Umständen wach bleiben und in einem Spezialgebiete sogar lebhaft und intelligent psychisch tätig sein können, während der übrige Teil schläft oder in einem Zustand der Lethargie oder wenigstens beschränkter Assoziationsfähigkeit sich befindet. Dabei können sogar dem normalen Wachbewusstsein feindliche Äußerungen erfolgen. Eine junge, unbedingt glaubwürdige Dame erzählte mir einmal, dass sie nachts öfters im Traume laut rede. Eine im gleichen Zimmer befindliche Schwester benützte dann manchmal die Gelegenheiten, mit ihr ein Gespräch anzuknüpfen und sie mit Erfolg über persönliche Geheimnisse auszufragen, welche sie ihr im wachen Zustande nicht geoffenbart hätte. Bis zu einer gewissen Grenze ist das bekanntlich auch bei manchen Hypnotisierten möglich. Aber auch im völlig wachen Zustande kann sich die psychische Tätigkeit einzelner Gehirnpartien besonders bemerklich machen, ohne dass es pathologisch zu bezeichnen wäre, auch hier wieder im Gegensatz zum bewussten Ich. Bekanntlich kommt es manchmal vor, dass man eine Melodie tagelang nicht aus dem Kopfe herausbringt, dass man, selbst ohne es zu wollen, immer wieder mit ihr beginnt und sie sich hinsingt, ja, dass sie einem förmlich in den Ohren klingt oder dass man immer wieder die gleichen Worte spricht bzw. lebhaft an sie denkt, sobald man sich für einige Zeit vergisst und in der Aufmerksamkeit nachlässt, bis man nach dem völligen Bewusstwerden wieder Hemmung eintreten lässt. Nachdem bereits früher über meine Personifikationen mitgeteilten ist die Stimme meiner Hoheit, des Kindes, des Bockfußes und so weiter unverkennbar eine andere als ich sie besitze, schon deshalb, weil diese Personifikationen die Stimmen derjenigen Personen und Wesen nachzuahmen suchen, welche sie darstellen wollen. Gelegentlich bringen es nun einzelne Zentren, selbst bei noch ziemlich normalen Menschen, fertig, innerlich leise etwas zu sprechen. Der Unerfahrene gewinnt dabei unbedingt den Eindruck, als ob eine geheimnisvolle, unsichtbare und völlig fremde Persönlichkeit dabei im Spiele wäre. Diese innere Stimme galt darum schon im Altertume, je nach ihrer Beschaffenheit, vielfach als göttlicher oder teuflischer Natur. Ich erinnere zum Beispiel an das Daimonium des Sokrates. Von Interesse ist, dass bereits vor 3,5 Jahrhunderten die heilige Theresia erkannte, dass dieselbe nicht immer göttlicher oder teuflischer Natur sei oder von Geistern herrühren müsse. Nachdem sie einiges über die Stimme Gottes im Innern mitgeteilt, schreibt sie über die Täuschungen, die hier eintreten können: Man muss sehr erfahren sein, um zu unterscheiden, ob die Worte vom guten oder vom bösen Geiste herrühren, und um zu erkennen, ob unser Geist sie sich einbildet oder sie zu sich selbst spricht. Bis jetzt war mir das Letztere nicht ganz klar, aber seit heute meine ich, dass er wirklich mit sich selbst reden könne. Die von Zentren des Unterbewusstseins herrührende innere Stimme tritt nun allerdings, wenn überhaupt, gewöhnlich nur dann auf, wenn der Mensch stark in seinem Gemüte bewegt ist, vor einer wichtigen, vielleicht für sein ganzes Leben entscheidenden Handlung steht, wenn er im Begriffe ist, eine große Tat zu verrichten oder ein unglückseliges Verbrechen zu begehen, oder wenn infolge von Krankheit die betreffenden Gebiete in starke Erregung geraten und sich dann, meist allerdings nur vorübergehend, Zutritt zu den einschlägigen Nervenapparaten erzwingen. Dementsprechend kann die Stimme gut oder böse sein, freundlich oder feindlich, lobend oder tadelnd, warnend, gebietend, drohend und so weiter. Sie kann zum Guten auffordern oder auch zum Bösen, je nachdem eben spezifische Zentren in der erwähnten Weise angenehm oder unangenehm erregt sind. Aber nicht bloß Gehörshalluzinationen können sie verursachen, sondern auch solche des Gesichts, namentlich im Traume. Gerade hier sind die Bilder oft besonders lebhaft und deutlich, so naturgetreu und anschaulich, wie sie das bewusste Ich im wachen Zustande wegen der zahlreichen fremden Eindrücke nicht fertig bringt. Aus dem Vorstehenden ergibt sich somit, dass selbst bei anscheinend ganz normalen Menschen und in völlig wachem Zustande, namentlich aber im Traume und bei Geisteskrankheiten, sich für kürzere oder längere Zeit einzelne Zentren des Unterbewusstseins mehr oder weniger weit emanzipieren können, wobei da natürlich oft schwer zu unterscheiden ist, ob und inwieweit das bewusste Ich noch beteiligt ist. Es gibt eben die verschiedensten Zwischenstufen von der völligen autokratischen psychischen Einheit des normalen Menschen bis zur förmlichen pathologischen Zersplitterung und weitestgehenden Emanzipation einzelner Gehirnpartien. Von historischer Bedeutung ist, dass zahlreiche große Männer gelegentlich Halluzinationen des Unterbewusstseins hatten und sich durch dieselben in ihren Handlungen bestimmen ließen. Attila soll auf seinem Zuge gegen Rom durch die Erscheinung eines alten Priesters, welcher ihn mit gezogenem Schwerte mit dem Tode bedrohte, bestimmt worden sein, umzukehren. Nach Thierry sah Napoleon bei wichtigen Gelegenheiten einen glänzenden Stern, auf den er vertraute. Luther soll bekanntlich nach dem Teufel mit dem Tintenfass geworfen haben. Nachts disputierte er nicht selten mit dem Teufel. Die großen Religionsstifter, wie Buddha, Mohammed, zahlreiche Heilige und Büßer der verschiedensten Religionen hatten Halluzinationen des Unterbewusstseins, so dass man mit Recht geradezu von einer weltgeschichtlichen Bedeutung der Halluzination sprechen kann. Nach dem früher mitgeteilten sind offenbar die häufig gebrauchten Ausdrücke, das Unterbewusstsein, das Unbewusste, bei mir nicht recht zutreffend. Abgesehen davon, dass eine scharfe Abgrenzung überhaupt nicht möglich ist, handelt es sich bei mir um keine reine Einheit, die dem Oberbewusstsein gegenübergestellt werden könnte, sondern das Unterbewusstsein hat sich bis zu einem gewissen Grade in eine Anzahl von Teilwesen, ein jedes mit einem Sondergedächtnis und Sonderbestreben, gespalten. Aus bereits erwähnten sowie später zu erörternden Gründen besteht bei den Zentren des Unterbewusstseins eines jeden Menschen, obwohl es zu eigentlichen Personifikationen nicht kommt, zweifellos wenigstens die Tendenz zur Parteibildung, Personifisierung und Individualisierung überhaupt, indem eben die intelligenteren oder stärker entwickelten oder sonst wie günstiger situierten Zellen und Zellkomplexe die Oberhand zu gewinnen und je nach ihrer physischen und psychischen Daseinsform, je nach ihrer Stellung im System des Organismus, die anderen und auch das bewusste Ich zu beeinflussen, ja unter Umständen sogar zu tyrannisieren suchen und auf die Bildung von selbstständigen Wesen hinzielen. Der normale Mensch, der fast kein Innenleben führt, merkt für gewöhnlich freilich nicht viel davon, besonders da er sie bei seinem autokratischen Regimente nicht zum Sprechen kommen lässt. Die Zentren des Unterbewusstseins haben aber offenbar genügend freie Zeit und selbst beim Nachdenken des bewussten Ich sind nicht alle und namentlich nicht alle in gleicher Weise in Anspruch genommen, so dass sie sich immer wieder ihren Sonderideen und Sonderbestrebungen widmen können, besonders aber, wenn man sich zwanglos seinen Gedanken und Träumereien überlässt. Die Sachlage ist offenbar eine ähnliche wie bei den rein physischen Funktionen, die der Mensch verrichtet. Auch hier sind stets nur einzelne Teile in Tätigkeit, während die übrigen Organe ruhen oder in ihrer Art weiterarbeiten, bis man sie wieder in Anspruch nimmt. Da ich, um einen tieferen Einblick in das Wesen der Magie zu erlangen und den längst gesuchten wissenschaftlichen Angriffspunkt auf diesem Gebiete zu gewinnen, durch Jahre hindurch weniger Magie des bewussten Ich trieb, als vielmehr das Unterbewusstsein selbstständig tätig sein und sich entwickeln ließ, so dass sich bei mir förmliche Personifikationen ausbildeten, muss ich vorläufig mit denselben als gegebener Tatsache rechnen. Freilich bringt das verschiedene Unannehmlichkeiten mit sich, andererseits aber habe ich den Vorteil, das höhere Maß von Einsicht und Kenntnissen, die sie in ihrem Spezialgebiete besitzen, sowie ihre größere Macht auf einzelne Körperteile in meinem Interesse und demjenigen des gesamten Organismus benutzen zu können. Mit intelligenten Personifikationen, die innerlich reden gelernt haben, kann ich mich eben besser weil vermittels der Sprache verständigen, als mit einem Unterbewusstsein, schlechtweg, wie es bei normalen Menschen vorliegt, der sich mit demselben nur vermittelst unbestimmten Fühlens in Verbindung setzen kann. Außerdem bietet die weitere Ausbildung derartiger Personifikationen noch besondere Vorteile. Dadurch, dass die Personifikation, Kind, bei mir einen größeren Einfluss erlangt hat, ist nicht bloß mein Interesse für naives, kindliches Benehmen, für Kinderspiele, ja sogar für Kinderspielzeug gestiegen, sondern auch für kindlichen Frohsinn und harmlose Herzensfreude, was auf den ganzen Organismus erfrischend und verjüngend wirkt und über manche Sorge des immer mehr mit dem Verstande arbeitenden, alternden Menschen hinwegsetzt. Analog wirkt auch eine Anzahl anderer Personifikationen günstig bei mir. So hat zum Beispiel mein Interesse und Verständnis für Kunst zweifellos bedeutend zugenommen. Besonders bemerkenswert und charakteristisch für die weitgehende Spaltung in meinem Innern ist dabei die Tatsache, dass, während mein Interesse für Kunst früher nur sehr gering war, namentlich für diejenige des Altertums und Mittelalters, einzelne meiner Personifikationen sich gerade für letztere leidenschaftlich interessierten und immer wieder dazu drängten, mich mit ihr zu beschäftigen. Unsere gegenwärtigen Ansichten über das Unterbewusstsein sind vielfach durchaus unzutreffend und zu geringschätzig. Man kennt es meist nur aus Träumen, in welchen tatsächlich in der Regel aller möglicher Unsinn produziert wird, den man nachträglich ausschließlich auf Kosten des Unterbewusstseins setzt. Das bewusste Ich war aber offenbar bei derartigen Träumen gerade so hilflos und ungeschickt wie das Unterbewusstsein, weil eben beiden ein großer Teil von Assoziationen infolge des Schlafens ausgedehnterer Gehirnpartien unmöglich war. Vielleicht wird man einwenden, dass die Träume immerhin ein gewisses Mittel zum Studium des Unterbewusstseins bieten, weil es bei Träumen besonders lebhaft tätig ist. Tatsächlich träumt mir aber trotz meines außerordentlich hochentwickelten Unterbewusstseins im Allgemeinen genau der gleiche Unsinn wie bei einem normalen Menschen. Wenn es bei Somnambulen oder bei hervorragenden spiritistischen Trancemedien, ferner in den Seite 76 erwähnten Fällen besondere Leistungen unabhängig und ohne Wissen des bewussten Ich vollbringt, so sind das Ausnahmen, in welchen logische und planmäßige Assoziationen, aber nur auf beschränktem Spezialgebiete, für einzelne Zentren, die dabei die Führung übernehmen, möglich sind. Die normale Weiterbildung des gesamten Unterbewusstseins und das Studium desselben muss für gewöhnlich vom bewussten Ich des betreffenden Menschen selber ausgehen, also im wachen Zustande erfolgen. Selbstverständlich will ich aber damit keineswegs die Bedeutung des Studiums des Traumlebens für die Psychologie überhaupt bestreiten. Da ich aus den vorher erwähnten Gründen mein Unterbewusstsein und viele meiner Personifikationen hochschätzen lernte, schreite ich gegen ihre Tätigkeit in der Regel nur dann ein, wenn sie zu lebhaft wird und zum Beispiel ihre Vorstellungen sich mir gewaltsam aufzudrängen beginnen und zu Zwangsvorstellungen zu werden drohen, oder wenn unmoralische oder gemeingefährliche, die Einheit meiner Persönlichkeit bedrohende Tendenzen auftreten, denn nicht bloß der bewusste Mensch kann Veränderungen durchlaufen und schließlich entarten und verkommen, sondern auch ausgedehnte Partien des Unterbewusstseins, so dass sich, wie ich glaube, der Individualpsychologie des Menschen und der Völkerpsychologie, die bekanntlich verschiedene Parallelen aufweisen, bei eingehendem Studium eine analoge Psychologie einzelner Gehirnzentren und Personifikationen zur Seite stellen ließe. Ein Einschreiten ist ferner häufig erforderlich, weil sich in unserem Körper zahlreiche minderwertige Organe und Betriebe finden und die denselben vorstehenden oder wenigstens nahestehenden Zentren in der Hirnrinde ebenfalls Ausgangspunkt oft sehr bedenklicher Personifikationen werden können, so dass wahre Lausbuben und direkt teuflische Wesen entstehen. Man darf als Seitenstück zu Goethes Versen: Wer nicht das Auge sonnenhaft, die Sonne könnt es nie erblicken. Läg nicht in uns des Gottes eigene Kraft, wie könnt uns Göttliches entzücken, sagen, wäre nicht etwas Teuflisches in uns, wie könnten wir Teuflisches wahrnehmen und uns vor ihm entsetzen? Die entsprechenden Personifikationen sind in ihrer Art und auf ihrem Gebiete ebenfalls oft durchaus intelligent, aber ohne tieferes Verständnis und Interesse für das Gesamtwohl des Organismus. Sie suchen alles Schlimme, das ihnen einfällt oder das sie von außen her, zum Beispiel wenn ich eine Zeitung lese, erfahren, sofort nachzumachen. Sie haben eine besondere Feinfühligkeit auf schlimmen Gebiete und es gewährt ihnen bei ihrem beschränkten Gesichtskreis, in dem offenbar dadurch ihre spezifischen Nerven angenehm erregt werden, nur zu leicht Genuss und Vergnügen, gemeinschädlich zu handeln. Bekannt sind die heftigen Kämpfe, welche die Heiligen und Büßer aller Religionen gegen Teufel und böse Geister führten. Auch ich könnte über die Bosheit, Hinterlist und den Hochmut derartiger kretinenhafter Teilwesen eine lange Leidensgeschichte erzählen. Nicht selten kam ich mir fast vor wie ein Weißer, der, unvorsichtig zu weit vordringend, unter die Wilden Afrikas geriet und ringsumher von ihnen bedroht wird. Gar oft rief mir dann eine wohlbekannte innere Stimme Bockfuß zu. Quälen ist Lust. So manche nervöse Störung ist zweifellos auf Rechnung solcher entarteter Partialwesen zu setzen und es ist oft schwer, ihnen beizukommen, da sie sehr raffiniert sein können. Dass aber trotzdem eine Personifikation, selbst wenn sie bedeutenden Einfluss auf meinen Körper, namentlich auf die Muskulatur bekam, mich nicht überwuchern konnte, ist begreiflich, weil sie bei mir nicht infolge von Geisteskrankheit entstand, sondern infolge jahrelanger körperlicher und geistiger Übung und Trainierung, und selbst im Falle unfreiwilliger Bildung gewissermaßen nur als Nebenwirkung beim Experimentieren. So dass ich ihr gegenüber dennoch die erforderliche allgemeine Erfahrung und Widerstandsfähigkeit bereits besaß, wenn sie sich in gemeingefährlicher Weise bemerkbar machte. Außerdem hat eine Personifikation, sobald sie, was nicht selten vorkommt, gewissermaßen als ein Konkurrenzunternehmen gegen mich auftreten will, sofort die ganze übrige körperliche und geistige Beschaffenheit meiner gesamten Persönlichkeit gegen sich. Gerade beim heftigsten Kampfe erfolgte darum oft mit einem Male die Aussage: Du hast recht. Ich bin ja das gar nicht, was ich gern sein möchte. Ich habe mich getäuscht. Du musst mich immer wieder daran erinnern, während unmittelbar vorher mir mit nervöser Erregtheit etwa zugerufen worden war: Ich bin nicht du. Du bist mein Feind. Du hinderst mich auf Schritt und Tritt. Du gehst immer anderswohin und tust etwas anderes, als was ich will. Du alter Trottel. Wie leicht übrigens selbst anscheinend ganz harmlose Experimente mit dem Unterbewusstsein ausarten können, dafür bietet der Spiritismus zahlreiche Beispiele. In der bereits wiederholt zitierten Schrift schreibt Seiling über diesbezügliche unliebsame Erfahrungen seiner Frau Folgendes: Zu dieser nachgerade lästig gewordenen Komödie möchte ich noch bemerken, dass Hades heißt. Frau Helene Seiling insofern eine Ausnahme unter den Schreibmedien zu sein scheint, als sie sich niemals selbst zum Schreiben abwartend hinsetzte, sondern stets eine unabweisbare Aufforderung erhielt, die bisweilen unter sehr unangenehmen und peinlichen Umständen an sie herantrat. Die Geister fuhren in sie und verlangten zu schreiben, ob sie mit einer dringenden häuslichen Arbeit beschäftigt oder in eine Lektüre vertieft waren, ob sie sich bei Bekannten zu Besuch oder in einem öffentlichen Lokale Theater, Konzert, Restauration befand, auch im Bett wurde nicht selten am frühen Morgen und am späten Abend geschrieben. Gleich zu Beginn dieser Schreibperiode gerieten wir in einem Kaffeehause dadurch in große Verlegenheit, dass er plötzlich dreimal heftig auf den Tisch schlug und dadurch die Aufmerksamkeit der Umgebung und namentlich der Bedienung in ungewöhnlicher Weise auf sich lenkte. Ich hatte alle Mühe, den Geist durch zu reden zu beruhigen und ihm begreiflich zu machen, dass er mit dem Schreiben warten möchte, bis wir wieder zu Hause wären. Dass er mich schließlich verstand, konnte ich aus H.S. Handbewegungen ersehen. Später ging Hani mehr ohne Papier und Bleistift aus. An einer anderen Stelle heißt es über auftretende böse Geister: Einer dieser Lümmel, wie sich ein kleiner Geist ausdrückte, meldete sich einmal in der Nacht, worauf H. den Versuch machte, ihm auf keine Weise zu willfahren. Zu diesem Zwecke legte sie sich mit übereinander geschlagenen Armen auf den Leib, um zu verhindern, dass der Geist ihre Arme frei mache und die übrigen wilden Bewegungen ausführe. Über 2 Stunden hatte H., die schließlich in Schweiß ganz gebadet war, einen förmlichen Kampf mit diesem Geiste zu bestehen, der immer wieder den Versuch machte, ihre Arme zu befreien. Bei stark leidenschaftlichen Naturen, namentlich aber in gewissen Geisteskrankheiten, kann ein einzelnes Zentrum oder auch eine Personifikation das bewusste Ich mehr oder weniger weitgehend beherrschen, es mehr oder weniger willensschwach und denkunfähig machen, indem es die Muskulatur und die zum Denken erforderlichen Assoziationsbahnen und Zentren gewissermaßen mit Beschlag belegt und in seinem einseitigen Sinne ausnützt. Wenn mehrere Zentren des Unterbewusstseins einen ungebührlichen Einfluss gewinnen, erfolgt eine Art Zersplitterung der Persönlichkeit, oder die einzelnen Personifikationen können in ihrer Herrschaft miteinander abwechseln. Über einen interessanten diesbezüglichen Fall, den der Bostoner Arzt Morton Prince in seinem Buche Die Spaltung einer Persönlichkeit beschrieb, berichten die psychischen Studien. Er betrifft eine Studentin, Miss Christine Elbe Auchamp. Im Frühling 1898 kam dieselbe zu ihm und klagte über schwere nervöse Erscheinungen. Sie hatte sich ihren Studien mit großem Eifer hingegeben und war ganz dem Leben entfremdet und menschenscheu geworden. Sie litt stark an Kopfschmerzen und Schlaflosigkeit und zeigte die Merkmale einer mangelhaften Ernährung und starken Müdigkeit, so dass sie jede Bewegung in freier Luft und alle körperliche Tätigkeit vermied. Der Arzt bemerkte nun allmählich, dass nacheinander 4 verschiedene Persönlichkeiten von dem Körper der jungen Dame Besitz ergriffen, wodurch sie schrecklichen seelischen Martern ausgesetzt war und in ihren Vorstellungen und Anschauungen völlig verwirrt wurde. Als er sie nämlich hypnotisierte, sprach ein anderes Wesen aus ihrem Munde, peinigte sie und äußerte sich in völlig anderer Weise, als es vorher die Studentin getan hatte. In diesem hypnotischen Zustande mehrten sich im April 1898 die Anzeichen, dass noch ein drittes Wesen von dem Körper Besitz ergriffen habe. Es nannte sich Sally und hatte gegen die Studentin einen außerordentlichen Hass, nannte dieselbe Stubenhockerin, die in dummen alten Büchern lese, sinnloses Zeug studiere und sich das Leben verbittere. Es hatte wieder eine andere Stimme, war sehr ungebildet, konnte nicht orthografisch schreiben und sprach fremde Wörter falsch aus. Es war eine unermüdliche Spaziergängerin. In den lichten Zwischenzeiten jammerte die Studentin, dass sie nicht mehr Herrin über ihre Seele sei und oft lange Zeit hindurch nicht wisse, was ihr Körper tue. Sie erfahre dann nachträglich, dass sie während dieser Zeit allerhand tolle Streiche gespielt habe, ihre Freunde auf das Schamloseste anlüge und ihr Geld mit vollen Händen hinauswerfe. Manchmal fand sie sich beim Wiedereintreten des normalen Bewusstseins völlig erschöpft bis zum Umsinken durch einen langen Marsch, den Sally gemacht hatte, eine brennende Zigarette in der Hand, die Sally angesteckt hatte, die Börse völlig leer, für deren Inhalt Sally ein lukulisches Mahl eingenommen hatte. Sally schrieb, wenn sie von ihrem Körper Besitz ergriffen hatte, Briefe an die Studentin, die sie dann in ihrem bewussten Zustande auf dem Tische liegend fand. Sie wurde darin für eine Trottel und Muckerin erklärt und die tollen Streiche, die Sally ausgeführt hatte, wurden mit gehässigem Behagen bis in die Einzelheiten erzählt. Sogar Spinnen tat sie in das Briefkuvert der furchtsamen und nervösen Studentin und drohte ihr, sie würde sie mit Mäusen und Schlangen erschrecken. Im Jahre 1899 regte sich eine 4. Persönlichkeit, die in Form einer gesunden, energischen und kraftvollen Frau auftrat, die aber sehr zänkisch war und die Sally grimmig hasste. Die Kranke hatte darin furchtbare Anfälle, während deren die beiden gegensätzlichen Wesen in ihrer Seele schreckliche Kämpfe aufführten, einander beschimpften und den Körper stark entkräfteten. Zu dieser Zeit zeigte die Studentin in ihrem bewussten Zustande eine sonderbare religiöse Schwärmerei und wollte in ein Kloster gehen. Durch Suggestion erzielte der Arzt allmählich günstige Resultate bei der Kranken, so dass dieselbe seit dem Januar 1905 wieder in den ununterbrochenen Besitz ihres Bewusstseins gelangte, auch keine Halluzinationen mehr hat und sich physisch wie geistig in guter Verfassung befindet. Bei dieser Studentin waren also außer dem bewussten Ich noch 3 Partien des Unterbewusstseins besonders lebhaft tätig und einflussreich geworden. Damit wäre aber die Sache nach meiner Ansicht, wenn sie sich nicht in ärztliche Behandlung begeben hätte, noch nicht zum Stillstand gekommen, denn die zuletzt angeführte Mitteilung, dass zur Zeit der Ausbildung der vierten Persönlichkeit die Studentin eine sonderbare religiöse Schwärmerei zeigte und in ein Kloster gehen wollte, beweist, dass mit dem stärkeren Erwachen der religiösen Gefühle sich eine fünfte und zwar eine religiöse gebildet hätte. Man sollte nun meinen, dass schließlich auf diesem Wege eine allgemeine Zersplitterung und Degeneration eintreten müsste. Das folgt jedoch nicht notwendig. Die dritte Persönlichkeit Sally und die vierte bekämpften sich gegenseitig auf das Bitterste. Wenn das auch für die Studentin höchst anstrengend war, so hoben sich doch die Wirkungen der beiden zweifellos wenigstens zum Teil auf. Ferner bilden sich alsdann nach meinen Erfahrungen an mir selber allmählich auch Personifikationen, welche die eigentliche Person, die schließlich doch die gesamte körperliche und geistige Beschaffenheit, also die Wirklichkeit auf ihrer Seite hat, direkt schützen und verteidigen, allerdings in ihrer einseitigen Artikel. Man nähert sich, wie das bei mir gegenwärtig der Fall ist, einem Zustande, der zwar noch nicht ideal ist, da er als allgemeine Nervosität bezeichnet werden muss, der aber nicht mehr gefährlich ist, weil kein Zentrum des Unterbewusstseins mehr eine solche Macht besitzt, dass es das Ganze ernstlich bedrohen könnte. In der eben erwähnten Abhandlung über die amerikanische Studentin ist der Ausdruck Persönlichkeit statt meines Ausdrucks Personifikation gewählt. Auffallend ist dabei, dass die Personifikationen, also zum Beispiel die Sally, als gleichwertig mit der eigentlichen und wirklichen Persönlichkeit, nämlich der Studentin, betrachtet werden. Ich kann dieser Anschauung nicht beistimmen. Bei einem normalen und gesunden Menschen liegt der Begriff der Persönlichkeit vollkommen klar. Bei ihm ist das bewusste Ich im Besitze der wichtigsten körperlichen und geistigen Kräfte. Wenn nun aber bei der Studentin mit dem Auftreten der Sally nicht bloß das Bewusstsein schwand und das bewusste Ich, ähnlich wie im normalen Schlafe des normalen Menschen, seine Tätigkeit einstellte, sondern die Sally sogar spazieren gehen, lesen, Briefe schreiben, eine reichliche Mahlzeit einnehmen und Geld dafür ausgeben konnte, hatte offenbar dieses neue Wesen einen guten Teil der körperlichen und geistigen Kräfte. Einen guten Teil der wichtigsten Assoziationsbahnen und Zentren sozusagen mit Beschlag belegt, und es scheint allerdings, dass man in diesem Falle mit einer gewissen Berechtigung von einer anderen Persönlichkeit sprechen könne. Das ist aber nicht richtig, obwohl es allerdings bei der amerikanischen Studentin nicht ganz evident liegt. Ganz deutlich folgt es aber aus meinen eigenen Beobachtungen an mir selber. Bei mir spielt, wie bereits erwähnt, die Personifikation Kind eine große Rolle. Wenn dieselbe nun, ähnlich wie die Sally, bei der Studentin einen übergroßen Einfluss gewinnen und im Zustande meiner Bewusstlosigkeit gewissermaßen von meinem Körper Besitz ergreifen und als zweite Persönlichkeit herrschen würde, so wäre diese sogenannte zweite Persönlichkeit nichts weiter als Humbug, denn die ganze Körpergestalt eines 56-jährigen Mannes, namentlich aber meine stark ergrauten Haare würden dem Kinde schlecht anstehen, und wenn gar die Personifikation Mädchen in ähnlicher Weise aufträte. Selbst wenn dieselbe während meines bewusstlosen Zustandes meine Hosen ausziehen und dafür Frauenkleider anlegen und in meisterhafter Weise Frauenstimmen und Maniere nachahmen würde, so bliebe ich trotzdem eben ein Mann. Bei der Überwucherung einzelner psychischer Zentren zu solch scheinbaren Persönlichkeiten stellen sich denselben schließlich offenbar unüberwindliche Schwierigkeiten entgegen, so dass das bewusste Ich immer wieder aufkommt, wenn nicht andere Ursachen zum Beispiel regelrechte Geisteskrankheit dieses verhindern. Die Frage der zweiten Persönlichkeit scheint mir etwa so zu liegen, wie wenn bei einem Kampfe zwischen zwei Gegnern der eine siegfreie Position auf einem hohen Hügel und damit einen Überblick über die ganze reale Sachlage besitzt, während der Gegner von einem Seitenwinkel aus einer Anzahl Straßenzüge zum Schaden des Gemeinwohls beherrscht. Vielfach handelt es sich übrigens bei den Personifikationen nur um die allerdings exzessive Ausübung einfacherer alltäglicher Funktionen, wie Essen, Trinken, Spazieren gehen, für welche sich wegen der damit verbundenen angenehmen Gefühle ohnehin ein großer Teil anderweitiger Zentren interessiert und welche von Jugend auf schon erlernt sind. Die Leiden der Studentin und das Auftreten der Personifikationen und eventuell die Gefahr einer Geisteskrankheit wurden nicht so sehr durch die auftretenden Personifikationen als vielmehr durch unrichtige Lebensweise und geistige Überanstrengung verursacht, wenn ich auch nicht bestreiten will, dass die Personifikationen das Unheil noch vergrößerten. Darum verschwanden mit der Beseitigung der Ursachen und Vermeidung der Überanstrengung allmählich auch ihre Folgen. Es ist also offenbar nicht angängig, zwei oder mehrere Persönlichkeiten im Menschen anzunehmen. Die Bildung von Personifikationen ist vielmehr etwas Pathologisches und Unnatürliches. Der Mensch besitzt darum natürlich auch nur eine einzige Seele. Trotzdem unterliegt es mir aber nach den magischen Erfahrungen an mir selber keinem Zweifel, dass Wille und Bewusstsein, die gesamte Geistestätigkeit und das menschliche Seelenleben überhaupt keineswegs eine so ideale Einheit darstellen, als man gewöhnlich annimmt. Übrigens lässt das schon ein Vergleich mit dem menschlichen Körper vermuten, welcher für diesen Zweck als Substrat und Instrument der verschiedenen menschlichen Seelentätigkeiten betrachtet werden kann. In letzter Linie bildet derselbe auch eine strenge Einheit. Aber sein histologisches und anatomisches Studium offenbart eine wunderbare Detailorganisation und Struktur. Die Hirnrinde allein enthält Milliarden gesetzmäßig angeordneter Nervenzellen und Tausende von Kilometern kunstvoll verlaufender Nervenleitungsbahnen. Die Muskeln sind gesetzmäßig im ganzen Körper verteilt und organisiert, mit zentralen Muskelzentren in der Großhirnrinde. Auch die peripheren Organe der Sinnesfunktionen, wie des Sehens und Hörens, haben eine zweckmäßige Lage im Körper und sozusagen höhere Instanzen in der Hirnrinde. Sehzentren, Hörzentren. Kurz, überall herrscht Plan, Ordnung und Gesetz, überall findet sich Differenzierung und Detaillierung, überall gilt das Prinzip der Arbeitsteilung. Wie will man da bezweifeln, dass die höchsten und kompliziertesten, die rein geistigen Funktionen, ebenfalls streng organisiert, geordnet und lokalisiert sind, in dem Sinne, dass sie sich im Allgemeinen in verschiedenen Hirnpartien, gewissermaßen Regierungsgebäuden, vollziehen und dass den betreffenden Zentren für psychische Detailfragen bestimmte, in diesem oder jenem Körperteil befindliche periphere Nervenkomplexe und nervenende Ausbreitungen sowie sonstige untergeordnete Gebiete zur Verfügung stehen, selbst wenn sie örtlich unmittelbar benachbart und zwischen die Ästheren eingestreut sind. Das bewusste Ich verrichte daher zum Beispiel beim Nachdenken nicht alle komplizierten psychischen Funktionen unmittelbar selber, sondern es stellt sich vielfach nur unter den Einfluss der Anregungen und psychischen Kräftewirkungen, welche von den verschiedenen durch das Thema in Tätigkeit versetzten psychischen Zentren ausgehen, ähnlich wie es sich auch beim scheinbar rein aktiven Betrachten der Außenwelt zum guten Teil nur unter den Einfluss der von den Augen bzw. den Sehzentren und so weiter zu ihm gelangenden Erregungen stellt. Infolge des weitgehenden, häufig direkt pathologischen Einflusses einzelner Zentren und Personifikationen konnte ich immer wieder zur Evidenz beobachten, mit welch gewaltigen Anstrengungen dieselben, vielfach unter Aufbietung von Muskelkraft, kämpfen, um ihnen unangenehme Vorstellungen und Gefühle hinauszudrängen und ihre Wünsche und angenehmen Vorstellungen bei mir durchzusetzen und überhaupt ihre Stellung im Organismus zu verbessern und einflussreicher zu gestalten. Es ist also zweifellos eine gewisse Spaltung möglich, aber es handelt sich nicht um verschiedene selbstständige Seelen und verschiedene Persönlichkeiten. Die Zellen und Zentren für das Hoheitsgefühl sind nicht zu vergleichen etwa mit der Zelle eines Protozoons. Diese stellt einen einheitlichen und unabhängigen, für sich selber existenzfähigen Organismus dar und ist auch psychisch eine selbstständige und abgerundete Einheit, während die psychischen Zentren im Gehirn von vornherein etwas spezifisch Einseitiges an sich haben und zum Beispiel diejenigen, an welche das Hoheitsgefühl gebunden ist, sich am wohlsten befinden, wenn sie zunächst ohne Rücksicht auf den Gesamtorganismus einseitig, hoheitlich, sich betätigen können. Aber gerade wegen dieser einseitigen Ausbildung und der dadurch bewirkten umso stärkeren Abhängigkeit vom großen Ganzen in den letzten und höchsten Existenzbedingungen bleibt die letzte und höchste psychische Einheit immer wieder gewahrt, umso mehr als die ganze Körperstruktur, die geistige Veranlagung, Erziehung und Vorbildung von früher Jugend an, soziale Stellung und Beruf, die gesamte Außenwelt überhaupt, den Willen, das Bewusstsein und Denkvermögen des einzelnen Individuums notwendig immer wieder in bestimmte, eng begrenzte, gewissermaßen selbstverständliche Bahnen weisen, so dass stärkere psychische Spaltungen, abgesehen von planmäßiger Übung, wie ich sie unter V3 beschreibe, im Allgemeinen nur pathologischer Natur sind und der normale Mensch die Kompliziertheit des psychischen Getriebes in seinem Innern in der Regel gar nicht bemerkt, ähnlich wie er auch für gewöhnlich nichts wahrnimmt von der schon längst bekannten und anerkannten Kompliziertheit der physikalischen, chemischen und physiologischen Vorgänge in seinem Körper. Gleichzeitig ergibt sich daraus, dass die Bedeutung der verschiedenen Zentren für die psychische Gesamtheit ganz außerordentlich verschieden ist und dass eben das bewusste Ich vor allem die psychischen Eigenschaften des Ganzen und die Eigenart der Persönlichkeit bestimmt. Außerdem glaube ich, dass die Ansicht der mittelalterlichen Philosophen, der Sitz der Seele sei, wenn auch nicht mit gleicher Kraft und gleicher Art der Tätigkeit, im ganzen Körper nicht bloß in der Hirnrinde, modern ausgedrückt, ihre Berechtigung hat. Je mehr aber die einzelnen Zellen und Zentren nach der Peripherie zugelegen sind, je einseitiger ihre Stellung im Gesamtorganismus ist, desto einseitiger und minderwertiger, desto mehr mechanisch und physisch, maschinen- und arbeitermäßig sind im Allgemeinen die ihnen im Organismus zugewiesenen Funktionen, desto weniger haben sie die Möglichkeit höherer geistiger Tätigkeit und Entwicklung und desto geringer ist ihr psychischer Einfluss. Bei verschiedenen Menschen allerdings sehr verschieden. Auf den psychischen Gesamtzustand. Mit dieser meiner Auffassung des Organismus als Zellenstaat, als Komplex von allerdings physisch und psychisch sehr ungleichgestellten und durchaus einseitig entwickelten Lebewesen, stimmen die Ergebnisse der neueren Forschungen, namentlich Favons und seiner Schüler überein, aus welchen folgt, dass selbst die Nervenfasern, die man bisher als reine Leitungsbahnen, gewissermaßen als bloße Telegraphendrähte, betrachtete, alle Eigenschaften des Lebens besitzen, indem sie ermüdbar, erstickbar, narkotisierbar sind, Sauerstoff verbrauchen und Kohlensäure produzieren und nach dem Durchschneiden wieder zu verwachsen suchen,